Liebe Gemeinde, vor einigen Jahren wurde mir dieser schöne Bildband der Stadt Bietigheim-Bissingen sozusagen feierlich überreicht von einem Gemeindeglied, der jetzt schon beim Herrn ist, vor einiger Zeit verstorben. Und als ich so durchblätterte, musste ich ehrlich gesagt so ein bisschen schmunzeln als Reingeschmeckter. Also da ist natürlich, das war 1989, gerade das Jahr, wo die Landesgartenschau hier war, da ist hier auf jeden Fall viel von Fachwerk zu sehen, von der wunderschönen Altstadt, damals auch schon von Freizeitmöglichkeiten, vom Viadukt natürlich und vieles andere mehr. Und eine Sache habe ich irgendwie vermisst. Das habe ich dann tatsächlich auch noch gefunden, und zwar unter dem letzten Kapitel. Letztes Kapitel hier in diesem schönen Bildband. Der eine oder andere kann es lesen. Letztes Kapitel, Thema lautet Arbeit und Fleiß. Arbeit und Fleiß. Und ich als Norddeutscher habe mir so gedacht, das nennt man mal Understatement. Schön tief stapeln. Denn es ist klar, wer die Historie von Bietigheim kennt, dieses Kapitel gehört nicht an die letzte Stelle, sondern mehr so hier oben, ja, an erster Stelle. Also wenn man sich eigentlich nur dieses Ding hier vor Augen hält, 1853 erstellt, auch von vielen Bietigheimern, im 19. Jahrhundert schon ein Lehrstück für Ingenieure, was das mit dieser Stadt gemacht hat. Bis heute. Wenn man sich vor Augen hält, welche Firmen sich angesiedelt haben aufgrund von diesem Viadukt, DLW, Deutsche Linoleumwerke, was seit einigen Jahren, seit 2018 brach liegt, jetzt besser bekannt ist unter dem Bogenviertel. Die Stadt hat gerade komplett sozusagen sich das Bogenviertel unter die Nägel gerissen, dass was Neues entsteht. Wenn man sich die Vielzahl der Firmen hier in Bietigheim vor Augen hält. Das ist mal ein Luftbild aus dem Jahre 1960. Da stand vieles noch nicht. Die B27 war noch nicht da und vieles andere mehr. Aber so in der unteren Bildhälfte, in der Mitte, da stand schon etwas, was einfach typisch ist für diese Stadt. Da wurde irgendwann ein Wohnhaus erstellt, dann mit einem Werkstattgebäude. Und da hat einer denn irgendwann eine Firma großgezogen. Es war nicht Industrie, sondern unter den Alteingesessenen von uns, wer weiß so, zwischen Bergstraße und Lugstraße, welche Firma hatte sich da niedergelassen und hat produziert bis 1988. Die Firma hieß Bock und Link. Bock und Link. Und die haben Möbel hergestellt. Die hatten in der Spitze bis zu 300 Mitarbeiter angestellt. So mitten in der Stadt, man muss ja eigentlich fast Dorf sagen. Bietigheim war ja mehr Dorf sozusagen bis vor einigen Jahrzehnten. Aber dann diese Art zu expandieren, höher, weiter, schneller, alles aus sich herauszuholen. Das hat mir noch einmal den Blick hier für die Seele der Bietigheimer und Bissinger eröffnet. Bissingen kam ja später erst dazu, so als ja, Stiefkind oder so, keine Ahnung. Nichts gegen Bissingen. Vielleicht hat es auch deswegen ein bisschen gedauert, bis die ersten Oasen in der Stadt dann gekommen sind. Hier ein aktuelleres Bild, gerade als Pferdemarkt ist vor einigen Jahren. Wir finden sie heute auf jeden Fall, diese Oasen, ob nun hier im Bürgergarten, im Japangarten oder einfach nur die wunderschöne Altstadt. Und wer hätte gedacht, dass schon seit über 100 Jahren noch eine andere Oase steht in dieser Stadt? Eine Oase der besonderen Art für Bietigheim. Wer hätte das gedacht? Ist das unser Selbstverständnis von uns? Ist das das Denken der Bietigheimer über uns? Da ist auch noch eine Oase. Zugegebenermaßen, es ist eine unscheinbare Oase. Und zwar von Anfang an. So sah das mal 1930 aus, Anfang der 30er Jahre. Ja, auch schon Pforzheimer Straße, ein Holzverschlag oder ein Holzkonstrukt. Da haben sich Pietisten, Gemeinschaftsleute in der Stadt getroffen. Später dann immer mehr ausgebaut, 1950, 60er Jahre. Vor kurzem habe ich Ernst Greichen, einer meiner Vorvorgänger, getroffen. Wir waren Arm in Arm und er war auch einer der Protagonisten, dass das hier auch mit entstanden ist. Heute sieht es so aus und wir wissen, es muss weitergehen. Wir wollen ran, wir wollen renovieren. Aber das Wesentliche ist nicht, damals wurde es schon so beschrieben, das ist eine Festschrift zum 100-Jährigsten, 2008, glaube ich. Was ist der Titel? Darum geht's, ne? Es sind Äußerlichkeiten. Es sind Äußerlichkeiten, die unsere Oase ausmachen. Heute würde man das etwas anders beschreiben, dass das natürlich sehr, sehr viel wichtiger ist, was auch das Äußere so hermacht. Aber unseren Vorfahren war von Anfang an wichtig. Die Botschaft. Die Botschaft ist es. Alles andere, es ist egal, wo wir uns treffen, wie diese Oase aussieht. Es ist entscheidend, was unsere Botschaft ist, was unser Inhalt ist. Wie gesagt, so sieht es heute aus. Wer weiß, wie es irgendwann aussieht, wo wir uns irgendwann mal treffen. Und das Thema der Predigt soll einfach mal sein, dass wir uns bewusst machen, wer wir als Gemeinde sind, was wir für einen Platz einnehmen in dieser Stadt. Dass wir eine Oase sind, dass wir ein Ort sind, wo Menschen ankommen können. Anhalten können von ihrem Weg, von der vielen Arbeit, von vielem Stress vielleicht auch. Dass sie hier erst einmal ankommen dürfen und das Gefühl haben, vor allem anderen, hier darf ich erstmal sein. So wie ich bin. Hier darf ich mit Leib und Seele ankommen. Hier ist der Ort, wo ich meine Lasten des Lebens und des Alltags ablegen kann. Und ein besonderer Oasentext, Oasenpredigtext, der findet sich in den Evangelien, in Matthäus 11. Und da lese ich uns aus dem 11. Kapitel die Verse 28 bis 30 vor. Und ich lese den Text nach der Basisbibel. Da sagt Jesus, da ruft er den Menschen zu, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir, ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade aktuell damit geht, wenn das Jesus so ganz pauschal damals und den Menschen einfach so gesagt hat, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Also dieses Bild gibt es ja auch, so nach dem Motto, der Glaube, Jesus, die Bibel, das ist so eine Krücke fürs Leben, für diejenigen, die einfach ohne so eine Krücke nicht durchs Leben kommen. Aber ich will an dieser Stelle ganz klar sagen, niemand muss sich damit identifizieren. Keiner muss sich da mit einreihen. Wenn Jesus sagt, kommt ihr alle zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid, nicht jeder braucht so eine Oase, nicht jeder ist auf der Suche nach Ruhe. Manche brauchen ständig Action, manche haben einfach zu viel Ruhe in ihrem Leben und sie suchen einfach nach Abwechslung. Und Jesus sagt das an anderer Stelle mal ganz, ganz klar. Er sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, ja? Er bezeichnet sich selbst als Arzt und sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ist absolut okay für Jesus, nur wir wissen vielleicht auch mittlerweile, heute gilt ja, gesund ist nur noch der, der noch nicht ausreichend untersucht worden ist. Also geh mal zum Arzt, geh mal zum Psychotherapeuten, geh zum Coach, zum Lebensberater, zum Mentor. Es gibt ja mittlerweile genauso viele Berater in unserem Land, Psychodoktor, Seelendoktoren, wie es Pastoren und Pfarrer und Pfarrerinnen gibt. Das hält sich ungefähr die Waage. Also es gibt eine Vielzahl, und wenn du da mal ein bisschen Geld und Zeit investierst, dann wirst du garantiert jemanden finden, der sagen: Oh, es sieht aber übel aus mit dir, mit ihnen. Und trotzdem und gerade deshalb beschreibt wahrscheinlich dieses Bild hier nicht nur viele Deutsche und spricht vielen Deutschen aus der Seele, sondern ich würde einfach mal auch sagen, vielen, die hier in dieser Stadt wohnen. Die Psychiatrien in Deutschland sind voll, randvoll. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien auch. Der Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch. Seit kurzem kann man Cannabis rauchen, bis der Puma furzt. Ich war vor kurzem in Stuttgart, da bin ich an einigen Cannabis-Clubs vorbeigelaufen. Da kann man Mitglied werden und da kann man einfach rauchen, bis man komplett zugedröhnt ist. Du kannst drei Pflanzen zu Hause haben. Ich habe in der Bietigheimer Zeitung vor kurzem gelesen, auf der Gartenseite, wie man sich selber Cannabis anbauen kann. Wo gibt's denn so etwas? Bis vor kurzem wurden die alle in Handschellen abgeführt, die Redakteure. Jetzt sagen sie, wie man Cannabis anbauen kann. Das muss man sich mal vor Augen halten. Man darf, ich weiß nicht, wie viel Gramm zu Hause haben. Ein Kollege, ein Freund von mir, der raucht regelmäßig Cannabis, und er hat gesagt: Carsten, bei einem halben Gramm hast du einen guten Abend. Und ich glaube, weiß nicht, 20, 30 Gramm oder 50 darf man zu Hause haben. Also da geht's aber wirklich ab, und zwar ständig, was du jetzt aktuell zu Hause haben darfst. Lachgas geht unter den Jugendlichen ab ohne Ende. Man kann in Deutschland aus dem Automaten Lachgas ziehen und sich zudröhnen. An den Supermärkten sind sie da mit den Tüten und atmen das ein und aus. Vor kurzem ist der größte Kokainfund in Deutschland sichergestellt worden. Im Hamburger Hafen wurden fast 25 Tonnen Kokain sichergestellt, im Makel von mehreren Milliarden Euro. Stellt euch mal diese Straße vor, die man ziehen muss in unserem Land oder europaweit, bis man da mal mit der Nase durchgegangen ist. Das alles spricht eine Sprache. Wer sich abmüht und beladen ist, der macht sowas. Oder er findet eine Oase. Jesus verspricht: Ich bin die Oase für euch. Und der eine oder andere Fromme unter uns, der mag sich sicher da einreihen und sagen: Ich fühle mich ständig als extrem abgemüht und beladen. Das ist dann auch so ein heutiges Zeichen, die Kerngemeinde schrumpft. Es sind wenige, die fast alles tragen, die zerbrechen schier in Firma und in Betrieb und Geschäft und Familie und dann auch noch Gemeinde. Das sind dann die Guten, die Starken, die dann sowieso immer die Arbeit bekommen. Aber um es ehrlich zu sagen, als Jesus das gesagt hat, hat er nicht die Frommen gemeint. Also es ist eine andere Baustelle, da müssen wir mal anders drüber reden, wie man das bei uns hier vielleicht besser aufteilt oder anders organisiert, dass die wenigen Starken und Fitten, die viel tragen, dass die nicht irgendwann komplett zerbrechen. Ist aber eine andere Baustelle, okay? Als Jesus das sagt, da hat er eine bestimmte Menschengruppe gemeint. Es waren die Heiden. Es waren die Gottlosen. Diesen Text, den wir gelesen haben, bezeichnet man als den Heilandsruf. Heiland, dieses alte deutsche Wort, und meint der Heilbringer, der Retter, der Erlöser. Die Jugend versteht es heute besser so als der Gamechanger, der alles nochmal anders machen kann. Jesus ruft genau diesen Menschen zu: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so heißt es in der Luther-Übersetzung. Und die Frage, die wir auch schon gehört haben in der Moderation, in der Eingangsmoderation: Was hören die Menschen eigentlich, wenn sie hierher kommen? Ja. Was hören sie vor allem anderen? Hören sie genau diesen Heilandsruf? Oder hören sie eben: Kommt her zu mir alle, die ihr Zeit und Kraft habt. Wir wollen euch als Mitarbeiter einspannen. Kommt her alle zu mir, die ihr Geld habt. Wir brauchen Spenden. Auch das ist ein ganz realistischer Ruf. Viele Freikirchen und Gemeinden so aus unserer Bewegung, da kommen Leute aus der gehobenen bürgerlichen Mittelschicht. Das sind die Leistungsfähigen. Da sind wenig Kaputte, die sich wirklich grenzenlos abmühen und nicht wissen, wie sie den Alltag bewältigen sollen. Was hören Menschen, wenn sie zu uns in die Gemeinde kommen? Und deswegen sollte unsere Gemeinde nicht sozusagen ein Fitnessstudio sein, sondern vielmehr sowas. Vielleicht nicht unbedingt körperlich, leiblich, aber seelisch, innerlich. Es sollte doch der Traum von uns sein, Menschen kommen geschwächt und gehen gestärkt. Ja? Und es ist dann traurig, wenn das manchmal anders ist. Sie kommen gestärkt eigentlich und sie gehen geschwächt nach Hause. Irgendwie beladen. Genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Sie kommen eigentlich selbstbewusst. Das war vielleicht früher mehr so der Fall. Und dann haben sie eine Botschaft gehört, die sie einfach nur runtergestürzt haben, runtergebracht haben. Oder sie werden beladen mit Anfragen oder mit was auch immer. Oder die Gespräche, sie sind nicht so, dass die aufbauend sind. Oder sie kommen hinein und sie gehen dann wieder raus ohne Gespräch. Gott sei Dank hat sich das Bild in vielen Gemeinden auch schon geändert. Menschen sollen geschwächt kommen und gestärkt gehen, nicht umgekehrt. Aber die Frage ist dann trotzdem noch, wie eine Gemeinde so eine Oase wird. Und interessant ist, dass Jesus nun nicht sagt, dass die Ruhe für die Seelen dann eintritt, wenn Menschen von allen Lasten befreit werden. Ja? Die Ruhe für die Seele, die tritt nicht dann ein, wenn Menschen von allen Lasten befreit werden. Und wenn wir ehrlich sind, das gilt hier in unserer Gemeinde genauso. Jesus sagt, dass wir hier Lasten ablegen sollen und im selben Atemzug sagt er, wir sind eine Gemeinschaft, die trägt, die das Joch trägt. Und hier habe ich dieses Bild vor Augen, dass dann tatsächlich Menschen zusammen sind, die schon lange mit Jesus unterwegs sind und andere Menschen, die noch von Tuten und Blasen nicht so viel Ahnung haben. Und dann halten wir uns zunächst mal vor Augen, was eigentlich ein Joch ist. Jesus sagt zunächst einmal, nehmt das Joch auf. Ein Joch ist etwas, was mir die Freiheit raubt. Da drückt etwas auf mir. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich trage nicht alleine. Ochsen werden eingespannt. Da ist einer, der mitträgt. Aber alles fängt an, indem Jesus sagt, nehmt dieses Joch auf. Und ich glaube, das steht nicht umsonst da. Es ist ein Geheimnis, dass wir das Joch auch liegen lassen können. Dass das, was mich selber beschwert, was mir die Freiheit raubt, dass ich das nicht annehme. Dass ich in die Gemeinde komme und zeige mein Schokoladengesicht, meine heile Fassade und sage, habe kein Joch, ich brauche auch kein Joch. Es ist ein wichtiger Schritt, dieses Joch wirklich zu nehmen, mit anderen Worten, sich zu erkennen zu geben, es gibt da etwas in meinem Leben, das raubt mir die Freiheit. Damit werde ich alleine nicht fertig. Und in dem Moment, wo ich darüber spreche, nehme ich es schon auf, dieses Joch. Ich öffne ein Stück mein Inneres. Ich mache mein Visier etwas hoch. Ich mache mich angreifbar. Ich mache mich verletzbar. Ich zeige, ich brauche einen anderen, der trägt. Und das kann ein Gemeindeglied sein, der trägt. Aber vielleicht stelle ich mir es auch so vor, dass Jesus selber derjenige ist, der sagt, komm, wir nehmen es gemeinsam auf. Und ich trage mit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich glaube, dass da ganz viel drin steckt, dass man am Ende des Tages sagen kann, ja, ich werde auch hier nicht die Lasten los. Was für ein Irrglaube wäre das, wenn wir den Menschen verkaufen, kommt hierher und ihr werdet befreit von allem. Nichts belastet euch mehr im Leben. Wie fatal wäre das, was wir den Menschen weitergeben würden? sondern Menschen sollen erfahren, hier ist eine Gemeinschaft, wo wir einander tragen und ich glaube auch einander ertragen. Und wenn du vielleicht mit dir selber nicht so viel Schaffgrade hast, sondern eher mit anderen, dann stell dir vor, dass dieses Joch auch vielleicht die Eigenarten des einen oder des anderen in der Gemeinde ist oder zu Hause oder im Geschäft. Und sich dann vor Augen zu halten, ich bin mit ihm in einem Joch. Wir tragen gemeinsam, nicht nur er trägt alleine oder sie ihre Last, sondern es wird gemeinsam getragen. Und so erfüllen wir gemeinsam das, was Jesus gesagt hat. Man muss die Gemeinde so lieben, wie sie ist, damit sie so wird, wie sie sein sollte. Ich habe es an anderer Stelle schon mal anklingen lassen, was für ein wahres Wort. Man muss die Gemeinde so lieben, wie sie ist, damit sie so wird, wie sie sein sollte. Die Firma Starbucks hat vor einigen Jahren eine Idee aus der Soziologie übernommen und hat vom dritten Ort gesprochen. Die Firma möchte der dritte Ort der Gesellschaft sein. Der dritte Ort in der Soziologie ist der Ort zwischen Arbeitsstätte und Zuhause. Es braucht einen Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo die einfach nur da sind. Und das hat dazu geführt, dass ein Manager sagen konnte, unser Geschäft ist es nicht, Kaffee zu verkaufen, sondern für die Menschen da zu sein, indem wir ihnen Kaffee verkaufen. Ja? Deswegen schafft man ein schönes Ambiente, nicht irgendwelche mit Billo-Möbeln, sondern eher schöne Möbel, runde Tische, erzeugt ein Gefühl für Gemeinschaft, man ist nicht so alleine. Und die Leute können stundenlang sitzen bleiben mit Laptops und so weiter. Das ist ganz egal, da kommt keine Bedienung und sagt, jetzt sitzen sie schon 3 Stunden, der Nächste wartet. Sondern das ist einfach das Zeichen, hier fühlt sich offensichtlich jemand wohl. Sie verzichten auf große Marketingstrategien, sondern haben von Anfang an auf diese Becher gesetzt, mit denen die Leute rumspazieren. Das ist die Werbung einfach. Die Kunden machen die Werbung von alleine. Und die Idee ist, weiß nicht, ob sie aufgeht, ob da wirklich Menschen zusammenkommen, wenn man da so jeder für sich alleine unterwegs ist. Und ich habe mich dann so gefragt, könnten wir nicht als Gemeinde der dritte Ort sein? Wo erst einmal Menschen zusammenkommen. Und dann würde dieser Satz nämlich lauten, unser Geschäft ist es, nicht den Glauben zu vermitteln, sondern für die Menschen da zu sein, indem wir ihnen den Glauben vermitteln. Es kann sein, dass bei dem einen oder anderen die Hutschnur hochgeht. Aber ich glaube, dass wir heute einen langen Anmarschweg haben, bis es bei einem Menschen Klick macht. Wir denken manchmal, die Leute kommen zum Glauben, sie werden sofort Gemeindeglieder, Mitarbeiter, Spender, feste Gemeindegröße, GLK, erster Vorsitzender und dann irgendwann Papst oder Priester, keine Ahnung was. Die Realität heißt, Menschen folgen Menschen. Und irgendwann mal hören sie bei einer Predigt, Mensch, das ist etwas, das trägt eigentlich auch mich. Vielleicht ist das so eine Art Leitbild, dass wir so ein dritter Ort sein können als Gemeinde. Ich möchte mit einem interessanten Menschen schließen, der hier. Seine Romane gelten als große Werke der Weltliteratur. Vor einigen Jahren war sein 200. Geburtstag. Wer Dostojewski liest, der ist fasziniert, wie klarsichtig er die damaligen Gesellschaftsverhältnisse analysierte. Und nicht nur das, wie er so sehr tief in das Herz der Menschen hineingeblickt hat. Deswegen fanden seine Romane so reißenden Ablauf. Da haben sich Menschen wiedergefunden in allen Abgründen. Und das hat er auch aus eigenem Erleben so geschrieben. Dostojewski erging in seinem Leben durch ein Stahlbad, im Armenkrankenhaus geboren, Anfang 20, dann das Literaturweltwunderkind, ein paar Jahre später zum Tode verurteilt, auf dem Schafott begnadigt. Es folgten Zwangsarbeiterlager, Verbannung. Er hatte eine unglückliche Ehe, er hatte Epilepsie, er litt unter Spielsucht, er ging bankrott, er hat den Verlust der lieben Menschen durch Tod erlitten. Und all diese Schicksalsschläge, die dezimierten aber seinen Glauben nicht. Auf dem Sterbebett hat er seinen Kindern mitgegeben, vergesst diese eine Geschichte nicht, die Geschichte vom verlorenen Sohn. dass Menschen umkehren sollen, heim ins Vaterhaus. Und er sagte diesen wahren Satz: Es gibt etwas, das in jedem Menschen weint. Und ich will uns mit auf den Weg geben, merken wir es als Gemeinde, wenn etwas in dem Menschen weint, und laden wir ihn dann ein? Ich möchte uns einladen zu einem stillen Gebet, wo wir vor Gott treten können und auch das vor ihn ablegen dürfen, was selber uns beschwert, was unsere Lasten sind, womit wir uns abmühen. Und dass wir es ihm sagen. Barmherziger, gütiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir in deiner Gegenwart geschwächt ankommen dürfen und dass du dieses Wunder bewirkst, dass wir gestärkt nach Hause gehen können. Dass du uns verbunden hast, auch als Gemeinde, dass wir gemeinsam dein Wort hören, dein Mahl feiern, dass wir deinen Segen teilen. Du siehst die Wunden der Menschen. Du siehst auch unsere eigenen Wunden, die das Leben uns geschlagen hat. Du siehst das, was wir auch im Alltag, auch im Gemeindealltag, auch anderen zufügen. Unser Glaube ist manchmal verzagt, unsere Liebe wankelmütig, unsere Hoffnung schwach. Wir bitten dich um Vergebung unserer Schuld, um Zeichen deiner liebenden Nähe, um einen neuen, frohmachenden Geist. Nimm Lasten von uns. Richte uns auf, dass wir leben können, so wie du es uns gedacht hast. Wenn das auch dein Gebet ist, so antworte mit einem aufrichtigen Ja. Deshalb freut euch, der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt und vergibt euch alle eure Schuld. Was gewesen ist, darf euch nicht mehr beschweren. Was kommt, darf euch nicht schrecken. Gottes Gnade ist unseres Lebens Freude und Kraft. Amen. Es ist ein seltener Moment, so eine lange Zeit der Stille. Aber wie wichtig, uns vor Augen zu halten, wer wir als Gemeinde sind und wer jeder Einzelne vor Gott ist. Lasst uns Gott danken für sein Geschenk der Lastenabnahme, des Lastentragens. Und wem es möglich ist, der erhebe sich dazu. Lieber Herr Jesus Christus, du großer Lastenträger unseres Lebens, wir danken dir, dass dir keine Last zu groß und zu schwer ist, dass du die Menschen siehst um uns herum in dieser Stadt, dass du weißt, was sie bewegt, dass du weißt, was auch sie zu tragen haben in ihrem Leben an Lasten, an Mühsal, an Sorgen und Nöte. Und wir danken dir, dass wir diese Gemeinschaft sein können, sein sollen und auch sind, dass wir einander tragen können. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir deinen Geist, dein Wesen auch wirklich leben können. Schenk uns deine Liebe, schenk uns deine Kraft, schenk uns auch immer wieder deine Geduld, dass wir einander annehmen können, dass wir das Joch bereit sind zu tragen und aufzunehmen in unserem Leben. Wir danken dir, dass wir so in Gemeinschaft miteinander weitergehen können. Hilf du und öffne du uns die Augen für unsere Nächsten, dass wir einander Lasten tragen und auch abnehmen können. Und gemeinsam beten wir mit den Worten, die du uns gelehrt hast, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun lasst uns aufstehen und uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.